Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag bei schönstem Sommerwetter sitzen wir hier bei uns im Studio und sprechen eine Stunde lang über Journalismus. Wir sprechen ja über die praktischen Erfahrungen unserer ehemaligen Radiojournalistin, Radiomacherin Mintu Tran, die inzwischen ja beim öffentlich-rechtlichen Radio bzw. Fernsehen tätig ist, des Weiteren einen Podcast betreibt und auch kürzlich ausgezeichnet wurde. Aber alles darüber sprechen wir gleich. Erstmal hallo Mintu. Schönen Grüße nach Köln. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass
Hallo,
du uns
Michael.
Hören kannst. Ja, nebenbei, mein Name ist Michael Trost und ja, Mintu ist da, sitzt hier in Köln. Wir können insofern heute nur dich online dazu nehmen, weil du nämlich sehr viel beschäftigt bist. Aber wir freuen uns trotzdem, dass du auf diesem Wege auch bei uns heute in der Plattform bist. Ja, Mintu, jetzt rede ich schon zu viel. Erstmal würde ich sagen, wollen wir dich vorstellen. Ich habe schon gesagt, du bist ehemalige Radiomoderatorin, Radiomacherin hier auch bei uns gewesen. Aber die Hörer sollen ein bisschen mehr über dich erfahren. Mach mal so eine ganz kurze Vorstellrunde im Kurzen, damit die Hörer auch wissen, wer ist denn eigentlich Mintu Tran?
Genau, danke nochmal für die Einladung, Michael. Ich freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein kann. Wie du schon sagst, mein Name ist Mintu Tran. Ich komme tatsächlich aus der Gegend rund um Ulm. Meine Eltern wohnen im schönen Illertissen. Und da bin ich aufgewachsen, habe bei Radio Free FM meine ersten Erfahrungen im Radiomachen gemacht. Und als ich dann Abitur gemacht habe und zum Studieren nach München gezogen bin, habe ich da auch beim Studierenden Radio M94.5 weiter Radio gemacht. Ich habe erste Schritte im BR gemacht, war dann auf der Deutschen Journalistenschule und habe da eine Ausbildung zur multimedialen Journalistin gemacht und arbeite seit meinem Abschluss hier in Köln als freie Journalistin vor allem für die Sender WDR, also WDR 5, WDR Cosmo, aber auch für den Deutschlandfunk, für Deutschlandfunk Nova und betreibe eben dann privat noch einen Podcast, der ist Rise and Shine, zusammen mit meiner Kollegin Vanessa Wu, die ist bei Zeit Online. Und Rise and Shine tatsächlich kommt ab nächsten Monat auch als Co-Produktion von WDR und von Zeit Online raus. Das heißt, dann haben wir auch wieder ein Projekt, das sich refinanziert hat.
Mhm. Das heißt, das wird dann auch im Hörfunk zu hören sein, wenn du sagst, mit WDR, oder bleibt es beim Podcast, dass man es als Podcast nachhört, oder?
Genau, es bleibt als Podcast bei Zeit Online und bei WDR Cosmo. Ob das jetzt on air zu hören sein wird in der vollen Länge, irgendwann wird es sicher so sein, aber im Moment noch nicht.
Ja, wir haben schon gesagt, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, du hast, wann war denn das, 2016 oder 2017 hier, glaube ich, dein Praktikum oder deine Zeit bei Radio Free FM gehabt, ne?
Sogar ungefähr. Schon früher, Michael, ne? Ja? Sogar schon früher. Ich war 2010 oder 2011 das erste Mal bei Free FM und habe da sehr viel von meinem Sommer verbracht und habe so Sendungen gefahren und Rezensionen produziert von Kinofilmen oder andere Sachen gemacht und habe da mein erstes Praktikum gemacht. Und 2011, da war ich tatsächlich in so einer Zwischenphase zwischen Masterarbeit und Berufseinstieg und war erstmal wieder bei meinen Eltern zu Hause. Und um nicht die ganze Zeit nur bei meinen Eltern zu sitzen, habe ich dann wieder bei euch angeklopft und habe gesagt, hey, kann ich mal wieder vorbeikommen? Mhm. Und habe dann wieder angefangen, bei euch so ein paar Sendungen zu moderieren. Also das war so ein kleiner Zwischenstopp tatsächlich, den ich bei euch eingelegt habe.
Wir haben ja auch mal gemeinsam zusammen moderiert. Du erinnerst dich vielleicht, die Wissensstrahlung haben wir einmal gemeinsam gemacht, unter anderem. Und insofern, das weiß ich, war nämlich genau 4 Jahre her. In der Zwischenzeit, du hast dann die journalistische Ausbildung gemacht. Das heißt, wenn man heute in deine berufliche Richtung geht, dann ist also die Journalistenschule quasi die richtige Basis, um dort eine Ausbildung als Medien oder als Radio oder als TV-Journalist zu machen. Oder ist das gibt es da dann auch wieder unterschiedliche Wege, unterschiedliche Schulen oder Vertiefungen innerhalb der Ausbildung oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das Komplizierte am Journalistenberuf oder Journalistinnenberuf ist ja, dass der Begriff nicht geschützt ist. Also jeder kann sich eigentlich Journalist nennen, da braucht man jetzt kein Diplom oder so dafür. Aber es gibt so verschiedene Wege, um in den Journalismus einzusteigen. Also ein Weg ist sicherlich die Volontariate von Zeitungen und von Radiosendern, zum Beispiel der WDR, für den ich auch arbeite, der bietet ja auch ein Volo an, ein Volontariat. Das ist auch eine Ausbildung, die oft fast 2 Jahre geht, wo die Auszubildenden verschiedene oder die VolontärInnen verschiedene Stationen ablaufen innerhalb der Sender und sehr viele Sachen lernen. Ich persönlich tatsächlich war auf der Journalistenschule, das ist eine andere Möglichkeit. Da gibt es unterschiedliche, zum Beispiel die Henri-Nannen-Schule in Hamburg, die Axel Springer-Journalistenschule zum Beispiel in Berlin oder auch die Deutsche Journalistenschule in München, wo ich war. Da macht man so ein bisschen eine multimediale Ausbildung. Es ist sehr viel Fokus auf Textarbeit und Texthandwerk und Sprachhandwerk und Recherche. Und ich persönlich fand die Zeit an der Deutschen Journalistenschule total super, weil ich einfach in mehrere Aspekte des Journalistenberufs reingucken konnte und das Handwerk, die handwerkliche Ausbildung im Texten, im Schreiben, im Produzieren von Beiträgen sowohl für Radio und Fernsehen total super fand als Basis. Also ich glaube, das ist, so verstehe ich zumindest den Journalistenberuf, es ist ein total handwerklicher Beruf. Also klar, jeder kann irgendwie einen Text schreiben oder irgendeine Meinung runterschreiben, das publizieren und sich Journalist nennen, aber das ist jetzt nicht das JournalistInnenverständnis, das ich habe. In meinem Verständnis ist der Beruf sehr, sehr durchsetzt von Recherche. Ne? Gründlicher Recherche, von Textarbeit und sprachlicher Genauigkeit und eben der handwerklichen, einfach dem handwerklichen Wissen, wie schreibe ich einen Text, wie produziere ich einen Radiobeitrag, wie produziere ich ein Feature, wie produziere ich einen Fernsehbeitrag. Genau.
Das heißt, es sind natürlich je nach sag mal, Einsatzort, ob das die Printpresse ist, ob das das Radio ist oder der Hörfunk, natürlich auch unterschiedliche Texte. Ich muss beim Hörfunk wahrscheinlich weniger beschreiben. Ich habe dort wahrscheinlich kürzere Formulierungen, kürzere Texte, als ich es dann im Printmedium habe, wo ich wahrscheinlich eine komplette Seite füllen muss. Und wenn ich ins Fernsehen gehe, ist es vielleicht nochmal kürzer. Ist das so, oder? Dass man da schon ein bisschen adaptieren muss, ja?
Total. Die Sprache ist ganz, ganz unterschiedlich für verschiedene Formen. Also wenn man guckt, zum Beispiel wenn man eine Textreportage liest, dann kann das durchaus auch mal kompliziertere Sätze sein und kompliziertere Satzkonstruktionen und tatsächlich auch mehr einen Fokus darauf, so die Eindrücke so zu schildern, die man nicht zu hören oder zu sehen bekommt. Fernsehen funktioniert natürlich sehr viel über Bild und bei der Sprache ist es sehr reduziert. Und beim Radio ist es ja so, dass viele das auch nebenbei hören. Zum Beispiel, es läuft auf der Arbeit, keine Ahnung, ein Radio sendet den ganzen Tag, nehmen wir Free FM und man nimmt die Informationen immer im Nebenhören, also so nebenbei auf. Und da ist es wichtig, dass man die Sprache sehr, sehr reduziert, klar und tatsächlich fast so umgangssprachlich hält, also dass es Sprechsprache ist und sehr schnell eingängig und verständlich ist. Genau.
Wie viel hat dir dein Praktikum oder deine Erfahrung hier aus dem Radio eigentlich dann schon geholfen? Ich meine, das waren ja dann doch immerhin auch schon einige Jahre oder schon eine gewisse Erfahrung. Hat dir das dann sehr an der Stelle schon aus der Praxis weitergeholfen? Hast du diese Zeit als eine gute Basis dann schon gefunden, bewertet? Oder fängt man dann im Journalistikstudium wieder ganz weit von vorne an, wo man im Prinzip sagen muss, nee, viel habe ich bisher nicht gewusst. Ich muss bei A oder bei B wieder anfangen und die bisherige Praxiszeit war, intuitiv manches, aber doch nicht so ganz, wie man es vielleicht richtig lernt? Oder ist das schon so, dass man durch die Praxis schon sich relativ viel aneignet, dass man mit dieser Erfahrung dann schon relativ weit ist? Oder wie schätzt du das ein?
Also ich finde natürlich vor allem Radio machen ist eine totale Übungssache. Also ich finde auch, es gibt kaum was Aufregenderes für mich, als live in einem Studio zu stehen und eine Sendung zu moderieren oder ein Gespräch zu führen im Radio. Dieser Adrenalinschub, den man bekommt, wenn das Rotlicht angeht und man vor dem Mikro steht, das ist, glaube ich, sehr, sehr einmalig und ein sehr, sehr schönes Gefühl auch. Ich persönlich finde, dass man sein Leben lang dazulernen muss, wenn man Journalismus macht. Der Beruf ist ja eigentlich für mich sein Leben lang neugierig bleiben, offen für verschiedene Positionen, Sachen zu beobachten und zu beschreiben. Und ich finde, der Beruf an sich ist eigentlich per Definition schon so angelegt, dass man sein Leben lang lernen muss. Und deswegen war es für mich total toll, als 16-Jährige in diesen kleinen Sender zu stolpern in Ulm, in dem alterwürdigen Haus. Und ich weiß noch, dass ich damals noch Musik per CD-Player eingelegt habe und das abgemischt habe. Das war natürlich irgendwie eine total tolle Erfahrung. Und da habe ich tatsächlich Radioblut geleckt. Also das hat sich ja dann auch durch mein ganzes Leben durchgezogen, dass ich auch im Studium immer stetig weiter Radio gemacht habe. Auf der Journalistenschule tatsächlich war es dann so, dass ich so ein bisschen mich gefragt habe, vielleicht will ich dann doch später Texte schreiben, aber habe dann schnell gemerkt, ich kann zwar gute Texte schreiben, aber nicht exzellente Texte. Ich bin sehr, sehr gut darin, Radio zu machen und habe auch in der Zeit, wo ich eben so andere Sachen einfach mal ausprobiert habe, die ich auch immer noch mal hin und wieder mache. Also ich veröffentliche hin und wieder Texte fürs SZ-Magazin zum Beispiel oder mache Fernsehbeiträge oder Videobeiträge zum Beispiel für verschiedene Funkformate. Aber das ist halt sehr, sehr selten, weil ich eben das Format Audio einfach sehr, sehr zu lieben und schätzen gelernt habe. Und da war Radio Free FM auf jeden Fall, der erste Punkt, wo ich Blut geleckt habe.
Da muss ich doch mal fragen, hattest du in der Zeit vor FreeFM auch schon den Gedanken, in Richtung Journalistik zu gehen? Oder ist das wirklich erst die praktische Erfahrung bei FreeFM gewesen, die dich dazu gebracht hat, zu sagen, ich möchte gern Journalistin werden? Wie war das?
Also ich habe tatsächlich angefangen ganz frisch als Jugendliche bei der Illertisser Zeitung. Das heißt, die Lokalzeitung bei uns, da habe ich auf der Jugendseite habe ich immer hin und wieder so ein paar Artikel geschrieben. Ich habe da auch mal Praktikum gemacht und habe gedacht, das macht jetzt Spaß, aber was kann ich journalismusmäßig noch so ausprobieren? Und dann kam ich eben auf FreeFM und habe mich dann sehr schnell in diesem Studio wiedergefunden und da tatsächlich meine kompletten Sommerferien verbracht.
Weil du es gerade sagst, ich glaube, das ist natürlich beim freien Radio vielleicht auch ein Pluspunkt. Ich weiß nicht, ob du in anderen Studios schon so ein bisschen einen Vergleich hast. Bei uns kann man natürlich sehr schnell auch als Prakti ans Mikro. Hattest du an anderen Hochschulradio zum Beispiel oder an den Sendern, bei denen du jetzt auch einen Einblick hast, auch das Gefühl, das geht dort auch? Ich vermute fast nein. Oder ist es wirklich so, dass man bei FreeFM oder bei so einem freien Radio die einzigartige Chance hat, doch auch als Prakti oder eben als Neuling mal hinters Mikro zu bekommen?
Also bei FreeFM ist es ja tatsächlich so, dass jeder einfach reinkommen kann und gestalten kann und mitgestalten kann und das auch so ein bisschen formatfreier ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei FreeFM keine Formate gibt. Es gibt jetzt diese Sendung zum Beispiel, die Plattform und die Wissensstrahlung, aber man ist innerhalb dieser Formate sehr frei und kann sehr, sehr viel mitgestalten. Beim Hochschulradio tatsächlich kann man auch sehr schnell vors Mikro und sehr schnell Beiträge machen, aber da gibt es oft schon so Sendungen, die auch so ein bisschen durchstrukturierter ist, weil die schon auch sehr viel sich an den öffentlich-rechtlichen Sendern orientieren. Aber auch da ist es sehr cool. Ich weiß noch, ich war da das erste Mal da beim Hochschulradio. Und als ich angefangen habe, habe ich da jede Woche einen kompletten Tag verbracht. Also ich habe neben dem Studium habe ich einen Tag komplett fürs Radio machen reserviert. Und da kam ich dann morgens ins Studio und wir haben eine Sendung geplant für abends. Und alle haben einen Beitrag dann pro Woche gemacht. Also ich habe dann jede Woche einen Radiobeitrag produziert. Und stand dann auch ziemlich schnell auch vor dem Mikro. Also auch Hochschulradios sind eine total tolle Spielwiese, um sich auszuprobieren und um Radio zu lernen.
Das heißt, ich verstehe, du hast also auf jeden Fall diesen multimedialen Journalismus gemacht, aber dein Lieblingsfach, sage ich mal, ist dann doch der Hörfunk. Kann man das so sagen? Oder beziehungsweise Audio, weil total. Podcasting, da kommen wir gleich noch drauf, natürlich auch sehr nah am Radio ist oder beziehungsweise eben auch das gesprochene Wort. Also ist auf jeden Fall das Sprechen und die Information eben auf Tonbasis zu übermitteln das Spannendste.
Total. Also ich habe auch ziemlich schnell in meiner Karriere angefangen, sehr, sehr langformatige Hörfunkfeatures zu produzieren. Das sind so lange Reportagenstücke, die so fast so produziert sind wie so Hörspiele mit Musik und Tönen, Interviews, verschiedenen Perspektiven, fachlichen Einschätzungen und so weiter. Sehr, sehr komplexe Stücke. Und das habe ich immer am Radio geschätzt, im Gegensatz zu Fernsehen, dass man einfach viel tiefer rein konnte in die Materie und sehr, sehr viel mehr Informationen transportieren konnte, gleichzeitig aber diese emotionale Ebene mit dem Hören hat. Also ich finde, über einen Ton lässt sich viel mehr Eindruck transportieren als zum Beispiel über einen Text, weil ich glaube, auch wenn das total krasse, geniale Edelfedern sind, die die schönsten Reportagen schreiben können, sie können nicht so einen akkuraten Einblick von einer Person transportieren wie über einen Ton.
Mhm. Und die Weiterentwicklung dessen, was du gerade über die Länge und umfassenden Reportagen gesprochen hast, die du auch im Radio gemacht hast, die Weiterentwicklung ist heute in der heutigen Zeit so das Podcasting, kann man eigentlich sagen. Ne? Mhm. Das heißt, wer heute quasi nicht die Zeit oder die Möglichkeit hat, im Radio seinen Beitrag in aller Tiefe, in aller fachlichen Breite irgendwo zu zeigen oder zu präsentieren, der geht auf Podcasting. Und insofern war das dann für dich wahrscheinlich auch naheliegend, mit einem eigenen Podcast parallel dann auch noch zu starten.
Dem würde ich sogar ein bisschen widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass ein Podcast weniger tief, gehen kann.
Nein, nein, so sagt ihr auch nicht. Im Gegenteil.
Genau, also im Gegenteil. Also der Podcast ist als Form wieder halt so frei und jeder kann den Podcast so gestalten, wie er sie es am liebsten möchte. Und das war für mich eigentlich der Grund, um in die Podcast-Schiene zu gehen. Erstens, weil ich halt wirklich selber entscheiden konnte, in welcher Form ich was erzählen will. Und das gibt's jetzt im Formatradio nicht unbedingt. Ja. Da ist alles sehr, 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 sehr genau durchformatiert. Mhm. Und zweitens, warum ich mich vom Podcasten auch sehr angezogen gefühlt habe, ist einfach, dass in unserer Medienbranche und auch in der Medienwelt allgemein, dass das wir ja schon in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft leben. Also die Mehrheit der Bevölkerung ist weiß, die Mehrheit der RedakteurInnen ist weiß und männlich und bestimmt alt. Und da war es sehr schwer, so ein paar Themen durchzubekommen, die für meine Community und Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, total wichtig waren. Und ich glaube auch, wenn man sie in einen größeren Kontext setzt, für eine Mehrheitsbevölkerung auch wichtig sind. Aber es war dann schwierig, diese Themen dann durchzubekommen am Redaktionstisch. Also warum sollte eine weiße Redaktion darüber sprechen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund, die hier geboren haben, weiße Bezugspersonen haben, die sie Oma und Opa nennen und dass sie Ersatzgroßeltern waren. Das ist so an einem normalen Redaktionstisch von einer großen Redaktion heißt es, aber das ist doch irgendwie sehr, sehr nischig. Ne? Ich weiß nicht, wie viele das betrifft und wie viele es interessiert. Und dann war das Thema irgendwie erledigt. Und für uns war das dann der Podcast, die Möglichkeit, diese Themen einfach zu machen und zu setzen, ohne sie durch diesen Filter von einer weißen, mehrheitlich weißen Redaktion schleusen zu müssen. Und deswegen haben wir diesen Podcast gemacht für uns, um unsere Themen zu machen, um einen Podcast auch für unsere Community zu machen, wo wir auch nicht jedes Wort dreimal, viermal nochmal erklären müssen, damit es wirklich jeder versteht, weil das ist ja auch immer im Radio so, dass man zum Beispiel nicht einfach sagen kann, zum Beispiel, wenn ich im Podcast den Begriff Pho droppe, das ist das vietnamesische Nationalgericht, eine Nudelsuppe mit Reisbandnudeln, oft auf Rinderbrühenbasis. Und das ist einfach unser Nationalgericht. Wir wissen sofort, worüber es geht. Und im deutschen Radio müsste ich erklären, was eine Pho ist. Bei uns im Podcast muss ich das nicht. Und deswegen war das für mich auch so der Grund, erstmal mit einem Podcast loszulegen, weil ich nicht immer erklären musste und ich die Themen machen konnte, die ich machen wollte.
Also der Podcast ist jedenfalls für euch wir kommen noch gleich drauf, wer da noch mit heute alles dabei ist. Auf jeden Fall eine Möglichkeit, ohne, sag mal, dass andere zu viel dreinreden oder dass ihr an anderer Stelle irgendwie zu viel, was weiß ich, argumentieren müsst, etwas freier, etwas tiefer, etwas auch immer Klientel vielleicht orientierter irgendwo Inhalte zu generieren und diese dann auch unzensiert, sag ich mal, oder ohne, dass jetzt ein Chefredakteur kürzt und hineinredet, irgendwas zur Verfügung zu stellen, was vielleicht an anderer Stelle im Radio einfach aus Zeitgründen oder weil es eben doch eine journalistische eine Abstimmung gibt, einen Chefredakteur, der vielleicht eine grobe Linie festlegt, wo es da eben die Einschränkungen gibt, die ihr dann eben so jetzt im Podcast nicht habt.
Ja, so grob kann man das so sagen. Mhm. Aber ich würde auch sagen, solche in Anführungszeichen nischigen Themen sind ja auch gesellschaftlich relevant. Also zum Beispiel haben wir den CIVIS Top Award ja gewonnen letztens für eine Podcast-Folge, wo wir den ersten dokumentierten rassistischen Mord in der Bundesrepublik, in der Geschichte der Bundesrepublik thematisiert haben. Das war 1980 in Hamburg. Da hat ein Neonazi-Trio ein Flüchtlingsheim da gab es einen Brandanschlag durch dieses Trio auf ein Flüchtlingsheim in Hamburg und dabei sind zwei Boat People aus Vietnam gestorben. Und dieser Fall ist halt in der mehrheitlich deutschen Bevölkerung total aus dem Gedächtnis verschwunden. Und es ist aber wirklich der erste rassistische dokumentierte Mord der Bundesrepublik und deswegen auch mehrheitsgesellschaftlich relevant und sollte in unser deutsches also in unser Gedächtnis der Gesellschaft gehen.
Ja.
Und deswegen fanden wir das wichtig, das Thema zu machen. Und ich glaube, dass total viele solcher Themen auch relevant sind für ein größeres Publikum, sie sich aber einfach nicht durchsetzen können in einer mehrheitlich weißen Redaktion. Und da finde ich es total toll, dass es jetzt eben diese Podcasts gibt, die das machen.
Mhm. Euer Podcast heißt Rise and Shine. Das musst du natürlich vielleicht ein bisschen für die Hörer erklären. Du hast schon ein bisschen natürlich angedeutet, bei dir ist der Zusammenhang mit Vietnam, ein bisschen der Hintergrund eben mit familiären und mit natürlich kulturellen Umfeld aus dem Bereich. Aber vielleicht ganz kurz, wir sagen überhaupt die URL von Rise and Shine, dann können die Hörer vielleicht nebenbei mal ein bisschen reinklicken oder sich ein bisschen einen Eindruck verschaffen. Sagst du einfach mal ganz kurz die URL von Rise and Shine?
Die URL muss ich tatsächlich mal nachgucken.
Sonst sagen wir einfach googeln. Genau. Einfach googeln, Rise and Shine, das ist also nicht zu übersehen. Den gibt es einmal und dann klickt man drauf.
Rise and Shine, Rise wie der Reis, also das Nahrungsmittel, -podcast.de.
Ja.
Das ist momentan noch unsere Homepage, genau.
Genau. Wie kamt ihr, oder war es erst, beziehungsweise ihr seid zwei, oder eigentlich inzwischen habe ich gelernt, sogar vier Macher von dem Podcast. Wie war das? Also hattest du die Idee oder hatte dann deine Kollegin Vanessa, die du beim Studium kennengelernt hast, die Idee? Oder erzähl mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wahrscheinlich muss man auch kurz ein paar Worte zu Vanessa sagen, weil ihr habt euch beim Studium mal kennengelernt. Also wie ist das alles so?
Ja, Vanessa Wu ist inzwischen auch preisgekrönte Journalistin bei Zeit Online, hat mehrere große Preise gewonnen, darunter den Helmut-Schmidt-Preis und den Theodor-Wolff-Preis. Und wir hatten uns aber kennengelernt, da haben wir beide noch im Master studiert an der Deutschen Journalistenschule und waren in derselben Klasse. Und das war für uns das erste Mal, dass wir eine Vietnamesin getroffen haben, die im selben Themenfeld arbeiten will. Also wenn man, glaube ich, unsere Community anguckt, speziell, es gibt in Ulm tatsächlich eine kleine vietnamesische Community mit mehreren hundert Personen im Umkreis Ulm, auch bis Blaubeuren und Illertissen, Memmingen und so weiter. Da gibt es einige vietnamesische Familien. Aber es ist doch so, dass normalerweise im Süden von Deutschland die vietnamesische Bevölkerung sehr, sehr isoliert ist. Also es gibt nur sehr wenige Familien, also eine Familie in einer kleinen Stadt oder so. Und so ist Vanessa aufgewachsen. Und selbst wenn man aber eine Community hat, wie ich sie in Ulm hatte, dann ist es so, dass es schon den Druck gibt, von der älteren Generation bestimmte Berufe zu ergreifen. Also ich spreche jetzt ganz... Ja, es ist total klischeehaft, aber es ist halt, die Eltern, asiatischen Eltern wollen halt, dass man Arzt, Ärztin wird oder Anwalt oder Richter oder vielleicht noch Lehrerin oder Lehrer. Aber der Journalismusberuf ist nicht so wirklich, also meine Eltern haben jetzt keine Freudensprünge gemacht, als ich gesagt habe, ich will gerne Journalistin werden. Und das heißt, ich war eigentlich dann mein komplettes Bachelorstudium und auch wenn ich Praktika gemacht habe oder Radio gemacht habe, eigentlich die einzige Vietnamesin oder fast die einzige Vietnamesin. Und dass ich auf einmal Vanessa neben mir sitzen hatte, in der Deutschen Journalistenschule, war ein totales Novum für mich. Also die Situation hatte ich noch nie. Mhm. Also und für sie war das eben auch so.
Ja, es war also ein großer Zufall, wenn du sagst, dass im Prinzip die Eltern eher andere Berufe favorisieren, war also sie wahrscheinlich, wie es bei dir auch war, jemand, die sich da gegen die Eltern ein bisschen durchsetzen musste und da wahrscheinlich auch schwer getan haben. Und ihr habt euch dann aus dem gleichen, sag mal, Leidensdruck kann man vielleicht sagen, oder aus dem gleichen schwierigeren Umfeld dann getroffen und auch verstanden, weil ihr im Prinzip natürlich voneinander dann auch einschätzen können wisst, da hat es jemand genauso schwer. Und dort hat ihr ab sofort dann schon während des Studiums ein eng verzahntes Team, kann man das so sagen?
Richtig. Und ich habe ja Politikwissenschaften studiert und mag soziologische Erklärungen und Phänomene und Theorien gerne. Vanessa hat Ideologie studiert und Jura und tatsächlich so soziologisch auf die vietnamesische Diaspora in Deutschland zu gucken, da hatte ich noch nie so wirklich eine Sparring-Partnerin, um das zu besprechen. Wie sind wir aufgewachsen? Wie war das Verhältnis zu der deutschen Mehrheitsbevölkerung? Wie sind die Eltern zu einem? Warum sind sie so streng? Oder auch, was wollen die Eltern von einem? Was macht das mit uns? Und die Erwartungen, unsere Eltern erfüllen zu wollen, aber auch irgendwie in der deutschen Mehrheitsgesellschaft anfangs nicht so krass auffallen zu wollen. Also all diese Phänomene hatte ich auf einmal eine Gesprächspartnerin, um das alles irgendwie mich auszutauschen, auch tiefer auszutauschen. Und wir haben uns gedacht, irgendwann, du, das geht doch bestimmt nicht nur uns so, dass es für uns das erste Mal ist, dass wir mal so ein vertieftes Gespräch wirklich mal darüber haben, wie es denn heißt, was es denn heißt, wirtdeutsch zu sein in Deutschland. Und weil wir gerade eben auch in der Journalistenschule uns viel mit Podcasts beschäftigt haben, haben wir einfach so beschlossen, komm, lass uns auch mal einfach diesen Podcast starten. Mhm. Und aus diesen Gesprächen sozusagen zwischen Vanessa und mir ist dann dieser Podcast entstanden.
Mhm. Nochmal zum Titel Rice, das kann ich nachvollziehen. Asien steht irgendwo für Reis, das würde Reis sein.
Ja.
Und Shine, ist das für, was steht das? Für einen Sonnenschein also, oder was für was ist der Shine?
Rice and Shine, Rice mit S geschrieben und Shine ist ja ein englisches Sprichwort. So.
Okay.
Rise and Shine, so, das sagt man so, so Leute aufstehen und strahlen, so, das ist halt so ein englisches Sprichwort. Ich habe mir ein kleines Wortspielchen erlaubt und das Rise mit dem S, Rise to Rise, mit dem C zu ersetzen und dann dieses Wortspiel mit dem Reis zu machen. Also das ist eigentlich ein Wortwitz.
Ja, ich verstehe es. Okay, jetzt verstehen wir es. Okay, das R, das Rise.
Du hast mir den Witz erklärt, Michael.
Ja.
Das ist den Witz nicht mehr lustig.
Ja, jetzt also das S von Rise durch C ersetzen und dann das andere ist einfach ein Sprichwort oder eine Redensart. Jetzt habe ich das verstanden. Auf eurer Seite, Mintu, sehe ich, dass inzwischen wohl auch noch zwei weitere Mitschreiter, eine Lin Tran und ein Phil Nin dabei sind. Ist das so? Seid ihr inzwischen zu viert oder wie ist da der Sachstand aktuell?
Der Sachstand ganz aktuell ist, also Lin hat uns vergangenes Jahr unterstützt bei Recherche und Schnitt, aber das hat sie so ganz freiwillig gemacht und nicht bezahlt, weil wir damals ja auch keinen Gewinn gemacht haben mit dem Podcast. Und inzwischen ist sie fertig mit ihrem Studium und sucht tatsächlich einen bezahlten Job. Das heißt, sie bleibt uns immer in Freundschaft verbunden, aber sie ist nicht mehr fest im Team dabei. Und Phil Nin ist einfach ein Freund von uns, der hin und wieder Grafiken für uns macht, aber inhaltlich den Podcast machen immer noch Vanessa und ich zu zweit. Wenn wir jetzt dann wieder sind.
Genau, das heißt, auch wenn man euch im Fernsehen gesehen hat zuletzt und ihr wart mehrfach im Fernsehen, ihr tretet zu zweit auf und ihr seid das Team für Rise and Shine und ihr seid dann auch die den Civis Award dann auch zusammen bekommen haben. Wie viele Zeit, also ihr habt, muss man vielleicht dazu sagen, den Rise and Shine dann gegründet. In welchem Jahr war das, Mintu? Das war 2018 oder wann war das?
2018.
Ja, ich meinte auch jetzt umgewiesen, 2018. Und wie viele Leute hören denn da rein? Hast du da eine Ahnung oder wisst ihr das?
Also pro Monat haben wir Abrufzahlen zwischen 10.000 und 15.000 Downloads und Streamings.
Ja.
Das ist jetzt für diesen kleinen Podcast gar nicht so schlecht.
Mhm. Bist du der Meinung, dass der ein bisschen mehr in die Community vietnamesisch und Integrationsthemen geht? Oder ist der, ich meine, so wie jetzt ausgezeichnet wurde, doch schon eigentlich for all and ever, also für alle, die gesamte, auch du nennst es weiß, oder eben die gesamte Bevölkerung eigentlich dann von Interesse? Oder ist es ein bisschen mehr gezielt auf eine Nische oder ist es doch wirklich für alle? Oder wie geplant oder wie denkt ihr das oder wie wollt ihr das?
Naja, weißt du, wenn wir diese Themen machen, auch diese Themen aus unserer Community, die sehr spezifisch wirtdeutsch sind, dann erklären wir das ja so, dass sie auch für mehr Leute relevant sind.
Mhm.
und stellen Parallelen her und machen das so ein bisschen größer auf. Und das scheint auch so gut anzukommen. Also bei uns, ich habe jetzt mal eine interne, also ich habe eine HörerInnen-Umfrage gemacht und mal gefragt, hey, wer hört unseren Podcast eigentlich? Wie alt seid ihr? Welches Geschlecht habt ihr? Habt ihr irgendwie bikulturellen Hintergrund? Und da kam raus, dass ungefähr die Hälfte unserer HörerInnen weiße Deutsche sind, also keinen bikulturellen Hintergrund haben. Ein Viertel davon, also die Hälfte davon ist, hat einen bikulturellen Hintergrund, sind zum Beispiel deutsch-türkisch oder deutsch, keine Ahnung, arabisch und oder halt ein andere Hintergründe und wiederum ein Viertel davon sind Vietnamesen. Also das ist wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Teil, die Wirtdeutsch sind und uns hören. Der Rest ist tatsächlich nicht Wirtdeutsch.
Mhm. Ja, wenn ich mir die Themen so durchschaue, das sind natürlich viele Sachen, wo ich auch das Gefühl habe, das hat irgendwie in die Richtung zu tun. Meditieren mit Main Huong sehe ich jetzt zum Beispiel, atmen oder das kann ich gar nicht aussprechen. Tuyen, irgendwas Nan Kap Anamur, da bin ich natürlich.
Ja, genau.
Da bin ich zum
das
Beispiel
ist tatsächlich
schon raus.
Eine Sonderfolge gewesen. Aha. Also wir haben eine Feature-Folge, eine Hörspiel-Folge über das Schicksal von Boat People gemacht.
Ja, von Kap Anamur,
die,
ja.
Von der, mhm. die von der Kap Anamur von einem deutschen Rettungsschiff gerettet wurde, das die Familie Neudeck gestartet hat.
Rupert Neudeck,
und,
ja.
Genau, Rupert Neudeck, Gott hab ihn selig, aber es war praktisch eine Feature-Folge vom Schicksal von mehreren Boat People, die inzwischen hier in Deutschland leben, und da haben wir einfach so deren Fluchtgeschichte erzählt. Mhm. Und das haben wir dann, weil das so ein wichtiges Thema ist und auch für unsere Elterngeneration wichtig, wo viele eben leider nicht so gut Deutsch können, haben wir das komplett auf Vietnamesisch übersetzt und nochmal auf Vietnamesisch vertont für die.
Mhm. Ja, also ihr habt ungefähr jeden Monat, wenn ich das so grob überschlag, ein, wenn nicht gar manchmal zwei Podcasts, die ihr einstellt, ne? So ungefähr?
Genau, also ganz generell würde ich sagen, wir machen einmal im Monat einen Podcast. Das kann ein Interview sein, das sind oft diskutieren zwischen Vanessa und mir einfach oder eben eine aufwendigere produzierte Feature-Folge zu verschiedenen Themen, die uns einfach interessieren als wir Deutsche. Ja.
Wie viel Zeit steckt ihr da rein? Oder anders gefragt, du hast ja auch noch für andere, vom Rundfunk auch natürlich Aufgaben. Wie viel Zeit könnt ihr da reinstecken? Ich meine, das ist wahrscheinlich, so wie es ist, schon sehr zeitaufwendig, das zu produzieren, zu schneiden, die redaktionelle Vorarbeit eben bis hin, eben bis zur Fertigstellung, bis zur Veröffentlichung. Wie viel Zeit könnt ihr da hineinstecken?
Oh, Michael, das ist ganz schwierig, das so zu nummerieren, aber ich würde fast sagen, dass Rise and Shine für mich fast ein Halbzeitjob ist, obwohl es nicht bezahlt wird als Halbzeitjob, also ganz lange ja gar nicht bezahlt. Wir haben unsere laufenden Kosten mithilfe von Spenden gedeckt aus der Community. Da haben uns ganz viele tolle Hörerinnen und Hörer jeden Monat Geld überwiesen, damit wir unsere laufenden Kosten decken können für Technik und so weiter und für Zugfahrten, um unsere Interviews zu führen und so. Also uns selber konnten wir damit gar nicht ausbezahlen, und ich würde schon sagen, dass ich im Monat wirklich 8 Tage dran sitze, nicht nur für die Recherche und für die Produktion vom Podcast, sondern auch für so Sachen wie, wir planen ja auch Community-Events, wo wir Lesungen und Kinovorstellungen und so weiter über verschiedene Filme machen. Wir haben auch größere Social-Media-Accounts, also zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter, wo wir uns mit unseren Fans austauschen. Wir machen ganz viel auch Aufklärungsarbeit und machen zum Beispiel Podcast-Kurse für junge Journalistinnen mit Migrationshintergrund, die jetzt nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie alle anderen, und engagieren uns da auch noch sehr, sehr stark. Das heißt, es ist schon zu einem sehr, sehr großen Job angewachsen, und gleichzeitig haben wir ja beide Vollzeitjobs daneben.
Mhm. Das ist aber ein bisschen das heißt, so, ich sag mal, eure Herzenssache, kann man das so sagen?
Total, das ist unser Baby, sagen wir immer.
Genau, ja, habe ich verstanden. Habt ihr bei dem Thema dann auch irgendwo mit anderen noch irgendwie eine Schnittstelle, gerade zum Beispiel in Bezug auf Recherche? Ich meine, wir kommen gleich noch drauf, ihr habt für Hamburg 1980 diesen Civis Award bekommen. Natürlich, da braucht man ja sehr, sehr viel auch Kontakt, sehr viel Hintergrund, vielleicht auch Kontakt zu anderen Journalisten. Habt ihr über eure Zeit und auch über das, was ihr mit dem Podcast gemacht habt, plus vielleicht die Erfahrung im Rundfunk, dann auch jetzt weitergehend irgendwie so ein Connect, eigentlich so eine Vernetzung, dass die Journalisten sich untereinander kennen? Oder wie ist das? Also ich meine, es gibt ja auch Top-Journalisten, die siehst du alle Nase lang im Radio. Zum Beispiel eure Würdigung beim Citizen Award hat Dunja Hayali vom ZDF dann auch gehalten. Kennt ihr euch so untereinander oder arbeitet doch jeder so ein bisschen für sich oder wie ist das?
Also ich glaube, dass wir zumindest was unsere Themen angeht, gehen sehr, sehr singulär arbeiten. Wir tauschen uns aus, vor allem mit verschiedenen Netzwerken, die halt aktivistische Arbeit machen in dem Zuge oder Leute, die Pionierarbeit leisten in der Forschung tatsächlich zu dem Thema. Aber so wirklich mit anderen Journalistinnen und Journalisten austauschen, die dann zu dem Thema gearbeitet haben, es gab ja nicht so viel vor uns. Wir haben uns jetzt zum Beispiel für diese Hamburg-Folge zu dem Anschlag haben wir uns mit einem Hamburger Journalisten ausgetauscht, der das im Zuge der NSU-Morde nochmal aufgedeckt hat und nochmal ein bisschen dazu gearbeitet hat. Mit dem haben wir gesprochen. Aber ganz abgesehen davon, also für die Folge tatsächlich haben wir uns Urlaub von unserem Hauptarbeitgeber genommen, um eben für diese Podcast-Folge zu arbeiten, weil das dann doch eine längere Recherche war, sowohl das Vertrauen der Angehörigen zu gewinnen, als auch in Akten zu wühlen, also in den Gerichtsakten zum Beispiel, die ganzen Medienarchive nochmal zu durchforsten, was da überhaupt dazu gemacht wurde und so weiter. Mhm. Also das war schon eine tatsächlich monatelange, ja jahrelange Arbeit, in diese Folge weil wir tatsächlich mit der Mutter schon über ein Jahr, bevor wir überhaupt dies angefangen haben, für diese Folge wirklich zu arbeiten, uns mit ihr getroffen haben und schon den Kontakt hergestellt haben und den auch immer wieder gepflegt haben.
Das heißt, man kann sagen, es gibt bei euch Kontext oder einfach Inhalt, den ihr innerhalb vielleicht von Tagen produziert und dann gibt es eben sowas mit profunder Recherche, wo ihr dann Jahre sogar dran arbeitet. Also der eine ist mal, wenn es jetzt um irgendwelche einfachen Dinge geht, schnell produziert und andere sind eben wirklich journalistische Glanzstücke, sag ich mal, wo ihr dann wirklich ganz, ganz lange dran arbeitet und auch reisen müsst, mit Leuten sprechen müsst. Also gibt es da auch vom Komplexitätsgrad oder vom Aufwandsgrad erhebliche Unterschiede?
Ja, genau. Also wir versuchen, also als ich sag immer Independent-Projekt, das wir ja jetzt 3 Jahre lang waren, konnten wir jetzt uns tatsächlich nicht leisten, mehr als einmal im Jahr so eine große Recherche durchzuführen neben unseren Vollzeitjobs. Das war einfach zeitlich nicht machbar. Jetzt, wo wir tatsächlich innerhalb von geregelten Bahnen irgendwie von Zeit Online und von WDR Cosmo laufen und auch uns refinanzieren, ist es vielleicht möglich, das so ein bisschen, ja, in geordneten Bahnen zu machen und nicht uns für jede große Recherche, die wir machen, alle Zeit auch von den Rippen schneiden zu müssen und uns Urlaub nehmen zu müssen, um zu arbeiten. Das ist zumindest die Hoffnung.
Mintu, wir haben schon gerade ja über Rise in Shine, über euren Podcast ein bisschen gesprochen. Wir haben gesagt, er wurde ausgezeichnet und ich glaube, die Auszeichnung, über die wir gleich mal sprechen, über den Civis Award, ist gar nicht die erste. Ich glaube, ihr seid schon mehrfach jetzt mit eurem Podcast in den Medien gewesen, also auch in Fernsehinterviews. Vanessa war zum Beispiel bei Markus Lanz, habe ich gesehen. Ihr wart schon bei verschiedenen anderen Fernsehshows. Ihr habt Aufmerksamkeit erweckt damit, wie ich so feststelle.
Ja, und das nicht erst seit diesem Jahr. Also wir waren zum Beispiel 2019 für den Grimme Online Award nominiert. Das ist ja auch ein ganz großer Preis, den wir leider damals nicht gewonnen haben. Aber die Nominierung war uns schon eine sehr, sehr große Ehre. Mhm. Wir waren zum Beispiel auch, wir haben jetzt auch den Goldenen Blogger Award gewonnen dieses Jahr und jetzt eben den Civis Top Award. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Aber also wir waren tatsächlich, die große mediale Aufmerksamkeit kommt halt dadurch, dass Vanessa und ich uns auch abseits von unserer Arbeit bei Rise and Shine schon Namen gemacht haben und öfters in Fernsehshows auftauchen. Vanessa ist ja regelmäßige Gästin inzwischen bei Anne Will, bei Markus Lanz, also bei verschiedenen Talkshows. Mhm. Und genau, unsere Expertise zum Thema Asien und Südostasien, vor allem zu Corona, wird ja tatsächlich auch von vielen KollegInnen gerne gefragt und gesehen. Und da glaube ich, ist es dann ganz natürlich, dass es so hart in Hand geht, dass der Podcast dann auch mal erwähnt wird. Mhm. Und seitdem haben wir so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für unser Baby bekommen.
Mhm. Muss mal fragen, warst du auch schon mehr als allein jetzt irgendwo in einer Talkshow irgendwo drin? Also Vanessa habe ich schon gesehen, bei Lanz zum Beispiel. Warst du auch schon mal irgendwo, wo ich es verpasst hätte?
Nö.
Ihr wart nur zu zweit, dann. Ben war da als Team dann unterwegs. Nur zu zweit.
Genau. Wenn dann war ich mit Vanessa in der Talkshow.
Jetzt hast du irgendwo gerade im Mikro ein bisschen. Jetzt hören wir dich gerade ein bisschen schlecht. Ja. Irgendwas jetzt wieder besser. Irgendwo hast du die Hand vom Mikro gehabt oder so. Jetzt hören wir dich wieder ein und frei. Ja.
Ach, wunderbar. Ja, ich weiß immer im Fernsehen nicht, wie ich mich so bewegen soll und so. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so wenn ich stehe so ein bisschen schief da, so wie ein Fragezeichen. Und ich fühle mich im Fernsehen nicht immer so wohl, weil ich auf so ganz viele Sachen achten muss. Ja. Aber ja, genau. Also wir hatten schon so ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit für den Podcast auf jeden Fall.
Ihr wart bei Bettina Böttinger, beim WDR wart ihr?
Ah ja, wir waren beim Kölner Treff.
Beim Kölner Treff,
wo wir auch, genau, wo wir mit Bettina Böttinger, wo wir eben auch vor allem um wir waren vor allem da, um über diesen Mord zu sprechen in Hamburg eben 1980, um da nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Ich glaube, in letzter Zeit haben wir jeden Fernsehauftritt und jeden Radioauftritt, wenn wir angefragt wurden, haben wir versucht, da Aufmerksamkeit auf diesen Fall drauf zu lenken, weil die Gedenkinitiative um diesen Anschlag, die kämpft eben dafür, dass an dem Anschlagsort ein Gedenkort entsteht, auch mit einer Gedenktafel, dass ein Teilstück der Halske Straße, wo das ehemalige Flüchtlingsheim war, dass das umbenannt wird in Schauen-Lönn-Straße, dass eben diesen zwei Männern gedacht wird, diesen zwei jungen Männern, die da so je aus dem Leben gerissen worden sind. Und da hakt es seit Jahren bei den Hamburger Behörden. Also normalerweise, also es ist eigentlich schon durch und beschlossen, aber die Hamburger Behörden blockieren seit Jahren diesen Gedenkort. Und da wollten wir ein bisschen gucken, dass da mehr Aufmerksamkeit entsteht und Leute sich dafür interessieren.
Mhm. Und insofern habt ihr das dann auch thematisiert und wahrscheinlich über eure Fernsehpräsenz und auch dadurch, dass ihr das Thema natürlich dann da auch thematisiert habt, ist man irgendwann mal auf euch aufmerksam geworden und dann müssen wir das Thema Civis Award mal ansprechen. Das ist ein Award, der irgendwo aus dem Umfeld von Politik, Beauftragte der Bundesregierung, ich lese, gemeinsam mit der ARD irgendwann 1987 gegründet wurde und herausragende journalistische Arbeiten im Kontext von Integrationsthemen, wenn ich das richtig verstanden habe, auszeichnet.
Genau, und es war jetzt das erste Jahr tatsächlich, dass Podcasts überhaupt mitnominiert worden sind, dass es da dass Podcasts überhaupt in den Wettbewerb mit eingehen konnten. Und da war es für uns schon sehr überraschend, dass wir dann erstens den Podcastpreis mit nach Hause nehmen konnten, aber auch den Top Award, der ja nochmal die Siegerbeiträge aus allen Kategorien, da nochmal einen Beitrag von der Jury herausgepickt wird und nochmal gesondert ausgezeichnet wird. Und damit haben wir auf gar keinen Fall gerechnet.
Overall Sieger über alles, vielleicht so für alle, die das nicht so genau wissen. Also es gibt Preisträgerklassen, es gibt einmal den Video Award, es gibt den Audi Award und innerhalb vom Audi Award gibt es verschiedene Hörfunk, es gibt aber auch eben neuerdings Podcasting. Ich habe so verstanden, es ist in diesem Jahr das erste Mal. Es gibt den Cinema Award und dann gibt es noch Overall, also über dem drüber aus den Einzelnen, wird einer rausgegriffen. Einer von vielen Ausgezeichneten und das ist der Top Award. Und aus den vielen Preisträgern, wenn ich dich hier mal angucke, das sind vielleicht so 25 Namen, die ich hier lese, haben zwei Mädels haben den Top-Award bekommen, Vanessa und du.
Das war für uns, das war das Absurde daran, dass dieser Top-Award ja eigentlich in den letzten Jahren an total große Teams ging, also an große Fernsehproduktionen, an große Kinoproduktionen. Das sind Produktionen, die verschlingen mehrere hunderttausend irgendwie oder so sehr, sehr große Geldsummen in der Produktion alleine schon. Da spielen riesige Teams mit in der Produktion, da sind Schauspieler dabei und so weiter, Autoren, Regisseure. Und wir haben zu zweit diesen Podcast gemacht und das zu zweit in Eigenregie recherchiert und produziert und den dann einfach online gestellt für unseren sehr kleinen Podcast und dass ausgerechnet wir dann den Top Award bekommen, das hätten wir damit haben wir auf gar keinen Fall gerechnet. Also da waren wir sehr, sehr überrascht.
Ihr wart doch gerührt, ich habe das gesehen. Also es war für euch natürlich sensationell. Ich habe es live im Fernsehen dann gesehen und habe gesehen, wie er dann...
Hast du mich live im Fernsehen weinen gesehen, Michael? Das hast du gesehen.
Ich habe gesagt, gerührt, ich wollte es so ausdrücken. Ja, habe ich schon. Ja. Aber Mintu, von uns hier von Radio Free FM, wir sind auch ganz stolz, sage ich mal, auf euch, weil wir doch ein bisschen, vor allem bei dir natürlich sagen, wir sind ein bisschen mit diejenigen, die dich dazu irgendwo gebracht haben, in die Richtung zu gehen, zumindest ein bisschen Anschubhilfe geleistet haben. Und wir gratulieren euch natürlich ganz, ganz, ganz mega herzlich und freuen uns auch ganz arg mit euch, dass ihr das geschafft habt.
Vielen Dank.
Und insofern, alle gucken hier in Ulm natürlich oder bei Free FM ganz stolz auf dich und insofern bist du wahrscheinlich jetzt die prominenteste Radiomacherin, die Free FM irgendwo jemals hervorgebracht hat. Also Also insofern natürlich ganz große Sache. Ja, also auf jeden Fall, diesen Award habt ihr bekommen. Ihr habt ja auch ein bisschen Preisgeld dafür bekommen. Willst du dazu was sagen? Weil mit dem könnt ihr wahrscheinlich auch wieder Equipment oder irgendwo weitere Finanzierung für weitere Themen machen.
Genau, also wir haben 15.000 Euro insgesamt für diesen Award bekommen. Davon spenden wir einen Teil tatsächlich an die Gedenkinitiative, die sich für ein Gedenken an die zwei Mordopfer einsetzt. Und da wollen wir einfach die Arbeit, die sie machen, refinanzieren, dafür sorgen, dass sie sich zum Beispiel die Gedenkstelen überhaupt leisten können und da uns einen kleinen Beitrag dazu leisten. Den anderen Teil, den teilen Vanessa und uns mal auf. Wir müssen ja auch Steuern drauf zahlen erstmal, ne? Mhm. Wir sind ja hier in Deutschland, da zahlt man Steuern auf alles. Und danach müssen wir mal gucken, was wir mit dem Geld machen, ob wir das irgendwie nochmal in eine größere Recherche investieren oder auch mal sagen, du, wir haben jetzt 3 Jahre eigentlich pro bono gearbeitet, vielleicht können wir uns auch mal so ein bisschen was davon auszahlen.
Mhm. Sag mal, habt ihr eigentlich auch Urlaub? Weil so ich dich kenne und wie ich das mitkriege, arbeitest du 24 Stunden am Tag. Ich kenne dich, du bist innen fleißig. Ja, habt ihr mal zwischendrin auch mal Schnaufpause, mal Urlaub oder bist du wirklich die ganze Zeit dann wirklich nur am Schaffen?
Ich schaffe tatsächlich sehr, sehr viel. Also ja. Mein letzter Urlaub war letztes Jahr im August.
Ja, also zwischendrin, ich meine auch mal wieder geistig irgendwo so ein bisschen Auffrischung, habt ihr dann schon jetzt auch mal Schnaufpause? Ja.
Mhm. Im Moment nicht, aber hoffentlich im Herbst. Genau, es ist gerade einfach viel los, dadurch, dass wir den Podcast jetzt launchen beim Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Das ist ja eine kleine Bürokratiemaschine, die sehr, sehr viel Energie schluckt. Da müssen wir ganz viele Formulare ausfüllen und so. Und genau, daneben habe ich ja auch noch tatsächlich 3 andere Jobs. Also ich bin zum Beispiel, ich entwickle Formate für Funk, das ist das junge Angebot für die ARD-Formate. Ich arbeite noch als On-Air tatsächlich bei Deutschlandfunk Nova als Sidekick und plane da auch Sendungen. Ich habe einen News-Podcast, wo ich alle 3 Wochen eine Woche lang die Nachrichten präsentiere. Mhm. Und sind halt sehr, sehr viele Jobs und teilweise auch sehr, sehr unmenschliche Arbeitszeiten. Also für den News-Podcast stehe ich zum Beispiel um 2 Uhr morgens auf. Oh. Bin um 3 Uhr morgens im Sender, um 5 Uhr morgens nehmen wir auf, um 6.30 Uhr ist das draußen. Also wir arbeiten gerade sehr, sehr viel, aber es macht gerade sehr viel Spaß und es gibt gerade sehr viele Möglichkeiten und es gibt gerade sehr viele spannende Themen, die wir einfach recherchieren und machen wollen. Und deswegen ist es, glaube ich, okay, eine Zeit lang ein bisschen mehr zu arbeiten und dann sich wieder eine Pause zu gönnen.
Mhm. Ja, ist denn jetzt mit der Übernahme verbunden oder mit dem Zusammengehen mit der ARD inhaltlich irgendwie am Podcast was an Änderungen gedacht oder ändert sich im Prinzip nichts, sondern ihr bekommt einfach noch eine breitere Basis, um das zu kommunizieren, zu verteilen, oder?
Genau, also dadurch, dass er jetzt bei ARD und Zeit Online rauskommt, also bei Video Cosmo und Zeit Online, haben wir erstens hoffentlich können wir unsere Themen an eine größere Zielgruppe tragen und das war uns auch ganz wichtig bei den Verhandlungen, dass wir den Podcast immer noch unter unseren eigenen Bedingungen machen können.
Ja,
ihr bleibt
der eigenen Chefredaktion. Okay. Das heißt, auf dem Gebiet gibt es sonst irgendwie Projekte, Programme oder auch Dinge, die du jetzt gerne mal machen würdest, die vielleicht schon irgendwo so ein bisschen am Horizont irgendwo sind oder
Ich hab lange keine Auslandsrecherche gemacht. Ja. Am Anfang meiner Karriere habe ich zum Beispiel ein Feature produziert über Kindersoldaten in Uganda und wurde dafür tatsächlich auch ausgezeichnet mit Preisen. Und das ist eine Hörfunkreportage, die heißt 2 Opfer, 1 Täter. Da geht es um 2 ehemalige Kindersoldaten, von denen einer inzwischen verurteilt wurde vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und der andere ist tatsächlich, der arbeitet inzwischen für den Internationalen Strafgerichtshof. Diese 2 Schicksale habe ich praktisch mit einer Kollegin aufgearbeitet und miteinander verglichen. Und ich würde gerne wieder ins Ausland reisen und eine große Recherche machen, aber dafür fehlt mir inzwischen tatsächlich die Zeit. Und vielleicht nehme ich mir bald einfach mal die Zeit und mache das wieder.
Ja, natürlich kommt Corona, die Pandemie auch noch irgendwie dazwischen. Hat euch das auch ein bisschen behindert wahrscheinlich oder bremst euch das aktuell wahrscheinlich auch ein bisschen aus, oder?
Also mich persönlich bremst das sehr, weil ich bin normalerweise eine, die schon öfters Hörfunkbeiträge und Features macht und tatsächlich auch gerne mit Menschen spricht, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Ich finde, bei einer Recherche ist das was anderes. Da kann ich nicht einfach nur einen Videocall machen und ein Interview per Videocall. Ja. Das ist nicht das Gleiche.
Ja, ja.
Und weil ich ja trotzdem für den Schutz von meinen Interviewgästinnen und Gästen verantwortlich bin und sie da nicht in Gefahr bringen will, ist die Pandemie natürlich ein Riesending gewesen. Also ich habe einfach für mich persönlich beschlossen, für diese Zwischenzeit erstmal keine Features zu machen. Mhm. Und ich hoffe, nachdem ich dann geimpft bin, dass ich das dann wieder machen kann.
Mhm. Ansonsten gibt es noch die Vision, dass wir dich auch mal im Fernsehen sehen oder möchtest du bei Hörfunk bleiben oder moderierst du vielleicht irgendwann mal, ich sag mal in 5 Jahren die ARD-Tagesthemen, irgendwie sowas, wäre das auch ein Job oder ein Wunsch, irgendwie sowas zu machen, weil du hast ja vor allem auch einen sehr breiten politischen Kontext, habe ich inzwischen so ein bisschen verstanden, auch mit deinem Studium natürlich und über die Themen und mein NSU-Thema, es ist ein ganz stark in die Politik gegebenes Thema, wäre das mal auch was in der Richtung, wäre das mal ein Wunsch oder ein Traum irgendwie für dich?
Ich persönlich zum Beispiel mag dieses diesen Grad von Aufmerksamkeit und öffentlicher Aufmerksamkeit gar nicht, der dahinter ist, wenn man viel im Fernsehen auftaucht. Das ist auch ganz unangenehm teilweise, dass ich dann auch vermehrt Hass-Mail und Hass-Postings auf Twitter und sowas bekomme. Und deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne, wenn ich so meine Tiefen, also ich bin ganz gerne im Radio erstens, weil ich das Gefühl habe, dass ich tiefgehender arbeiten kann und fundierter arbeiten kann, aber auch, dass ich eben nicht die ganze Zeit im Fokus der Aufmerksamkeit stehe, sondern meine Inhalte. Und deswegen glaube ich, bleibe ich auch in Zukunft weiterhin lieber beim Audioformat und beim Hörfunk. Das macht mir sehr viel Spaß.
Mhm. Und wenn du mal wieder nach Ulm kommst, dann wäre es natürlich super, dann laden wir dich auch sehr, sehr gerne hier mal wieder ein, eine Sendung, egal wo und welches Format. Dann kannst du uns natürlich auch gerne mal ein bisschen hier live im Studio ein bisschen was so von eurer Arbeit oder von allem, was so gerade Neues gibt, berichten. URL haben wir gesagt von Rise in China. Ansonsten, man muss dich einfach, glaube ich, googeln. Man kann auch zu euren Arbeiten sonst über den Namen, glaube ich, ganz gut was finden. Da gibt es ganz viele spannende Themen, Projekte, die ihr gemacht habt, Mintu. Natürlich ist bei uns Radio auch, beziehungsweise die Plattform, würde ich sagen, gleich schon wieder zu Ende. Insofern können wir jetzt gar nicht so in die Tiefe eingehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass du heute da warst. Ja, so ungefähr 30 Sekunden haben wir noch Zeit. Ist dir irgendwie was wichtig, was du sagen willst? Irgendwie noch so auf die 20 Sekunden hin? Irgendein Punkt, was wir vergessen hätten, was du noch sagen möchtest?
Nö, aber ich würde jedem raten, der irgendwie Spaß hat an Informationen und am Radio machen, noch bei Radio Free FM vorbeizugucken. Das ist ein ganz toller
Sender.
Das wollte
ich hören, das war's. Genau das wollte ich hören. Ich danke dir. Mintu, ganz herzlichen Dank, dass du heute da gewesen bist. Das war das Thema mit dir zum Thema Rise and Shine Civis Award. Mein Name ist Michael Trost, hier heute in der Plattform. Wir sagen tschüss, vielen Dank. Und mein Studiogast war, sag mal den Namen kurz.
Bin du dran?
Genau, wir sagen tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.